Wenn man im Radio was zu Star Wars macht, dann klingt das wahrscheinlich so. Flux FM präsentiert die Flux FM Star Wars Wochen in der Morning Show am Nachmittag. Wir von Flux FM kommen an dieser Stelle aber ein bisschen tiefer in die Materie. Wir können tiefer in die Materie eindringen, denn das von uns heißgeliebte Philosophie-Magazin hat eine Sonderausgabe zum Thema Star Wars herausgebracht. Was hat die Filmreihe von George Lucas mit der Sage des Ödipus zu tun? Inwiefern ist der Konflikt zwischen Gut und Böse ein zutiefst philosophischer? Und warum eignet sich die Star Wars-Reihe als moderner Mythos? Das alles und noch viel mehr kann uns Catherine Newmark verraten, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sie ist bei mir im Studio. Hallo Catherine!
Hallo Vincent!
Schönen guten Tag! Haben uns richtig Mühe gegeben mit dem Intro, hast du mitgekriegt?
Unglaublich, ganz, ganz toll.
Wie geht's dir denn?
Ja, super.
Ist gut soweit, länger nicht gesehen, wir haben uns verpasst immer.
Wir haben uns verpasst.
Und der Herr Eilenberger, wo ist der eigentlich, dein Kollege?
Der arbeitet an der neuen normalen Nummer.
Gut, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ganz am Schluss des Gesprächs will ich wissen, welches Thema wird in der nächsten regulären Ausgabe des Philosophie-Magazins thematisiert. Da reden wir gleich drüber. Jetzt aber erstmal zur Star Wars Sonderausgabe. Mitte Dezember ist es soweit. Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, kommt in die Kinos. Für manche ein Datum, auf das man sich dolle freut. Für andere auch ein Angsttermin. Wird George Lucas das komplexe Universum mit noch mehr Leben füllen können, fragen sich die Leute, die ein bisschen Angst haben. Oder dekonstruiert jeder weitere Film das komplexe System, das einst aufgebaut wurde mit den ersten drei Streifen. Zunächst mal die Frage natürlich, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Sonderheft zu machen zum Mythos Star Wars?
Naja, also Star Wars ist natürlich so ein nerdiger Mythos und wir sind als Philosophen wahrscheinlich einfach Nerds und
An Mythen interessiert.
An Mythen interessiert und es ist, was uns an Star Wars wirklich interessiert hat, ist, dass es ja nicht ein Film ist oder ein Filmzyklus, der wie zum Beispiel Matrix so daherkommt und sagt, ich bin ein philosophischer Film, bitte analysiert mich, ich setze hier eins zu eins Platon um oder so. Ja. Sondern es ist erstmal zunächst so, erst auf den zweiten Blick wird einem klar, was da eigentlich alles drinsteckt. Und das fanden wir sozusagen interessanter als sozusagen diese gängigen Filme, die sozusagen sowieso philosophische Aufmerksamkeit erheischen. Und dann, wenn man das dann wirklich ein bisschen genauer anschaut, ist es natürlich, also einerseits diese Mythenstruktur ist wahnsinnig klassisch eigentlich aufgebaut. Ja. Dann dieses ganze Thema der Force, also was auf Deutsch oft die Macht heißt, also wird das Macht übersetzt, wahrscheinlich vielleicht nicht so günstig. Also eher würde man vielleicht Kraft sagen. Ja. Und das hat wahnsinnig viele philosophiehistorische Bezüge und natürlich die dunkle Seite, Gut und Böse, ist ein ganz uralter philosophischer Konfliktfall.
Ja, was mich auch interessiert oder was sofort auffällt, ist ja der Konflikt zwischen Vater und Sohn. Ja? Mhm. Darth Vader, ich bin dein Vater, und Luke Skywalker bekämpfen sich. Da kann man durchaus den Ödipus durchschimmern sehen unter Umständen. Welche anderen Aspekte sind denn aus philosophischer Sicht eben noch interessant?
Also ich meine, was man wirklich sagen kann, und das finde ich wirklich faszinierend, das ist mir auch erst bei der Arbeit an diesem Heft so klar geworden, wie stark George Lucas da wirklich eine mythologische Struktur ganz, ganz klassischer Art erschaffen hat. Also es ist nicht einfach irgendein sozusagen mit ein paar mythischen Versatzstücken im Weltraum etwas gemacht, sondern er hat eben vor allem in Zusammenarbeit mit Joseph Campbell, was sozusagen der berühmteste Mythenforscher in den USA war, jetzt im 20. Jahrhundert, wirklich diese mythologische Struktur, die Campbell als eine archaische kulturübergreifende festgehalten hat. Also der junge Mann, der Held, der Konflikt zur Vaterfigur, der Führer, der weise Führer, also das wäre in dem Fall Yoda, der ihn einweist, die Prüfungen, die er bestehen muss, das Ziel, das er dann erreicht, das Gute, das er dann auf die Welt bringt, das sind sozusagen sehr genau von Joseph Campbell ausgearbeitete Schritte einer ganz klassischen Mythologie, von den Griechen bis nach Indien, bis in sozusagen alle Welt, das sind natürlich wie ein Archetypen. Und George Lucas ist denen sehr, sehr genau gefolgt und das macht auch diese, glaube ich, diese erste Trilogie, also diese Filme aus den 70er, 80er Jahren so kohärent und auch so überzeugend, weil sie wirklich diesem Heldenverlauf folgen und man eben diesen jugendlichen Helden einfach sehr, sehr gut wiedererkennt. Das ist ein ganz tiefes, altes kulturelles Muster.
Ja, und wenn du sagst, es greift oder es ist ein kulturübergreifendes Phänomen, also es geht quasi in der Mythologie, die Mythologie funktioniert für Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und basiert auch aus den verschiedenen Mythologien aus verschiedenen Kulturkreisen, dann ist das ja auch unter Umständen ein Grund dafür, dass die Reihe so erfolgreich erfolgreich war, weil sie eben weltweit auch verstanden werden konnte.
Ja, also das ist zumindest die These von Campbell und das scheint mir einigermaßen plausibel. Also es gibt ja auch, das ist ganz interessant, wenn man das näher anschaut, George Lucas war auch sehr, sehr stark natürlich vom asiatischen Film inspiriert, von Kurosawa. Die Kampfszenen sowieso, diese ganzen Jedi-Ritter haben ja was sozusagen fernöstliches, Samurai oder Shaolin-Mönch oder sowas. Aber gleichzeitig natürlich auch diese ganze sozusagen Mythologie, auch diese japanische, die ist da auch mit eingeflossen. Also es gibt auf jeden Fall Einflüsse aus sehr unterschiedlichen Zonen und klar, das funktioniert dann auch weltweit.
Du hast den Begriff von The Force gerade schon erwähnt, da schreibst du auch drüber, das ist die Force, die im Deutschen in dem Spruch möge die Macht mit dir sein vorkommt. Da hast du auch schon richtig gesagt, dass man da vielleicht eher den Begriff Kraft hätte benutzen sollen, weil Macht
klingt ja natürlich weniger gut.
Klingt aber auch so weltlich, ne? klingt gar nicht so metaphysisch, wie es vielleicht eigentlich gemeint ist. Und das finde ich ist auch eine ganz interessante Entwicklung. In den ersten 3 Folgen hätte diese Macht eben auch eine göttliche sein können. Oder man hatte so eine Ahnung davon, dass es so eine geistige Macht sei. Dann stellt sich aber in den ersten Prequels oder Sequels, oder wie man das nennen möchte, stellt sich heraus, dass man diese Force eben im Bluttest, via Bluttest quasi messen kann. Und dass es sich um diese komische Chloride, glaube ich, handelt. Da fragt man sich ja dann auch, war das jetzt eine notwendige Modernisierung des Star Wars Mythos? Also ein Not quasi, dass man sagt, hier, jetzt ist die Welt so wissenschaftlich geworden, jetzt müssen wir eben auch in den Filmen die wissenschaftliche Welt. Oder entmystifiziert sich George Lucas damit vielleicht ein bisschen selber?
Also wir haben eigentlich beide Thesen in unserem Heft vertreten. Ich finde einerseits, es ist ein sehr, sehr klares Zugeständnis an den Zeitgeist, so wie eigentlich die ganze Star Wars Filme, man kann da immer sehr viel Zeitgeistiges drin finden. Also in den frühen Filmen ist ja auch dieser Systemkonflikt, also der Kalte Krieg sehr, sehr präsent, also die gute Seite, die böse Seite. Also ich meine, Ronald Reagan hat sich da 1A wiedererkannt in diesem Sternenkrieg und das böse Imperium ist natürlich dann das sowjetische Imperium und so weiter. Zugleich ist es so, dass dann eben und dann ist es klar, dass man dann ab in den 90er Jahren, wo die Genetik und die Neurowissenschaften so einen Siegeszug angetreten haben, da konnte dann Lucas irgendwie nicht anders offensichtlich, als dass er dann eine biologische, naturwissenschaftliche Erklärung für diese Force geliefert hat. Also es ist ganz klar, dass sich da sozusagen eine Mentalitätsgeschichte abbildet, weil das ist ja auch in den ursprünglichen Filmen, das ist ja auch das ausgehende Hippie-Zeitalter, ne? Da geht's viel um Spiritualität und Esoterik, die Force so als vages Gefühl, als Verbindung, asiatische
existiert in allen Lebewesen.
Genau, also das ist sozusagen diese frühe Phase, die in den 70ern gut passt und dann in den 90ern hat man eben das harte Naturwissenschaftliche. Gleichzeitig haben wir einen sehr, sehr schönen Text von Tristan Garcia in dem Text, der eben von Newton bis Yoda sich das anschaut, wie das ist mit der Force und der sagt, das ist auch so eine ganz, eigentlich ist die Force ein sehr guter Begriff, mit dem man auch rationale Wissenschaft kritisieren kann, weil die rationale Wissenschaft baut immer auf Begriffen auf, die letztlich nicht rational erklärbar sind. Ja. Er macht das am Beispiel von Newtons Kraftbegriff, der letztlich nicht genau definiert werden kann und er sagt, so etwas wie die Force, also ein spirituelles Ding, ist ein sehr guter Kritikeinsatzpunkt für das. Und wenn dann aber Lucas kommt und sich selber wieder dekonstruiert, indem er es wieder versucht zu rationalisieren, dann hat er eigentlich sein ganzes kritisches Potenzial verschwendet damit. Also es ist ja auch so bei den Fans, also diese zweiten 3 Filme, das war ja ein Riesenskandal, als die Force plötzlich naturwissenschaftlich erklärt wurde. Das hat ja alle endlos aufgeregt. Mich eigentlich tendenziell auch. Ich fand es auch besser, als sie noch so ganz esoterisch war.
Ja, also man fragt sich sowieso, wie viel Gewinn muss quasi am Ende der Straße winken, um über die Freude quasi der Fans hinweg zu, also um über die Leute hinwegzusehen, die eigentlich die Fanschar ausmachen.
Ja, wobei das bei George Lucas ist sehr interessant, also das ist natürlich ein wahnsinnig kommerzielles Filmimperium, was ja auch sehr viel mit Merchandising und so weiter zu tun hat, auch der Erfolg dieser Filme und zugleich hat er aber ja doch offensichtlich selber einen irgendwie auch sehr lang anhaltende und sehr klare Vorstellung immer von, wie dieses Universum aussehen soll und muss und ist da auch ja bei dem neuesten Film, der von Disney produziert wird, den er selber gar nicht mehr produziert, immer noch der maßgebliche Stichwortgeber. Also er hat schon, glaube ich, dann so eine sehr straighte Vorstellung von seinem Universum, trotz allem.
Man kann gespannt sein auch darauf, wie sehr sich der Disney-Konzern bemerkbar machen wird in dem Film, denn bei Disney achtet man ja auch gerne mal darauf, dass nicht zu viel Sex und nicht zu viel Gewalt in den Filmen vorkommt und so. Mal gucken, ob man das spüren wird.
So viel Sex und Gewalt war ja da eigentlich gar nie drin. Ja, klar,
das stimmt. Mal gucken trotzdem.
Die waren ja trotzdem alles, das waren ja ursprünglich Kinder- oder Jugendfilme, das muss man auch sehen. Also ich glaube, die Fanschaft ist eher erwachsen heutzutage, aber ursprünglich hat Lucas das durchaus als Jugendfilme gedacht.
Ja, und das könnte dann vielleicht wiederum eine Erklärung sein, warum manche Leute dem ganzen Universum so fanatisch folgen, weil sie eben zur richtigen Zeit im Leben abgeholt wurden.
Ja, das ist wahr.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über die aktuelle Sonderausgabe des Philosophie-Magazins, die sich beschäftigt mit dem Star Wars Imperium oder mit dem Mythos unserer Zeit, den man Star Wars bezeichnen könnte. Zwischendurch aber noch mal ein bisschen Musik hören. Iggy Pop mit Lost for Life. Passt jetzt nicht so zum Thema, aber läuft auf Flux FM. Iggy Pop mit Lost for Life auf Flux FM. Am Mittwochnachmittag. Wir sprechen immer noch über die Star Wars Filmreihe. Ihr habt es mitbekommen, Mitte Dezember kommt da die nächste Episode in die Kinos. Die einen freuen sich, die anderen haben tierisch Angst vor dieser nächsten Episode. Catherine Newmark, die Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin, ist bei mir im Studio, denn wir sprechen nicht nur über die Filmreihe, sondern eben natürlich auch über die Sonderausgabe zur Filmreihe. Die Sonderausgabe des Philosophie-Magazins just erschienen. Was interessant ist und was auch auffällt, finde ich, auch wenn man sich gar nicht so intensiv beschäftigt mit den Star Wars Filmen, ist, dass weibliche Figuren relativ unterrepräsentiert sind. Es gibt diese Prinzessin Leia, die hat eine schöne Frisur und ist wirklich eine sehr zentrale und wichtige Figur in den ersten Filmen, aber eben auch die einzige Figur. Da habe ich mich dann gefragt, was sind denn deine Lieblingsrollen, deine Lieblingsfiguren in der Star Wars Filmreihe?
Also ich bin natürlich ein großer Fan von all diesen wirklich fantasievoll ausgearbeiteten Aliens, aber die Sache mit den Frauen ist mir auch sehr stark aufgefallen, also vor allem jetzt beim zweiten Sehen, wo ich nochmal sozusagen genauer mir überlegt habe, weil es ist in der ersten Filmreihe tatsächlich so, man kann das praktisch an zwei Händen oder vielleicht sogar einer Hand abzählen, die Frauenfiguren, die neben Prinzess Leia noch vorkommen. Ja. Also sie steht wirklich absolut allein auf weiter Flur und in der zweiten Reihe ist es ähnlich mit Padme Amidala, der Königin, und gut, das ist nun ein Problem, was sehr viele Hollywood-Filme haben, dass sie letztlich maximal eine starke Frauenfigur drin haben. Bei Star Wars ist es sehr auffällig, vor allem wenn man das denkt, also wo ich es immer wieder denke, ist es bei Science Fiction natürlich befremdlich, weil Science Fiction ist ja eigentlich der Ort oder das ferne Universum, die Galaxie ganz weit weg.
Ja.
Die könnte ja auch ganz anders sein als unsere.
Ja.
Und dann stellt sich raus, nein, in der gibt es gar keine Frauen. Das ist nicht nur so,
und dass wenn die dann Prinzessinnen, ja, Prinzessinnen gibt's.
Also es hat schon sowas, das Lustige an Filmen aus Hollywood ist oft, dass die eigentlich noch konservativer sind als die Gesellschaft, der sie entstammen. Also zumindest auf die Geschlechterrollen hin. Und bei den Aliens ist es natürlich letztlich so, wir haben zum Beispiel einen sehr schönen Text über die wirklich interessante Frage, die wir uns eigentlich alle schon seit jeher stellen, wie versteht man Wookies?
Weil Wookies mit diesen, schon immer gestellt, diese Frage.
Diese Brülllaute, das ist ja sehr schwer, sich überhaupt vorzustellen, dass das eine Sprache sei. Und Han Solo versteht das ja ganz unproblematisch. Gut, unser Autor Yves Bossard sagt dann, wir haben offensichtlich nicht das richtige Ohr für die Feinheiten dieser Sprache.
Ja.
Aber zudem ist es natürlich auch so, dass all diese Aliens und auch die Roboter, die ja sehr zentral sind im Film, einfach wahnsinnig menschliche Eigenschaften haben. Also wir erkennen uns in ihnen wieder, weil die natürlich alle sehr anthropomorph sind. Die sind alle den Menschen nachgebildet. Wir müssen uns auch identifizieren mit ihnen.
Aber das fand ich eine interessante Beobachtung, dass im Prinzip die meisten Fehler, die menschlichsten Verhaltensweisen kommen eigentlich vor, wenn Roboter ins Bild geraten.
Ja, das ist ja eigentlich, also das finde ich wirklich sehr hübsch gemacht. Das ist in der ersten Trilogie ganz zentral. Also man hat ja diesen 3CPO und den R2-D2, diese beiden. Also das ist so wie das Dick und Doof gespannt. Also das ist the Comic Relief. Das sind die Komiker. Das sind eigentlich die komischen Figuren und die sind wahnsinnig menschlich. Die haben Schwächen, sie haben Gefühle, sie scheinen sich miteinander zu streiten die ganze Zeit und gleichzeitig passen die auch sehr gut in die mythische Struktur rein. Also die bilden sozusagen die Negativfolie, die komische Variante von dem, das ist auch ein ganz klassisches theatrales Motiv, also das gibt den strahlenden Held, Luke Skywalker, und dann gibt es sozusagen darunter die komödiantische Spiegelung des Ganzen mit den Robotern.
Ja.
Also das ist eigentlich wirklich ein sehr schön ausgearbeitetes Motiv und ich meine, die Roboter sind sehr cool und im neuen Film, das habe ich jetzt in dem Trailer gesehen, da gibt es so einen kleinen Droiden, der rollt, also nochmal sehr attraktiv.
Ich würde auch sagen, dass die beiden, wenn ich mich auf eine Lieblingscharaktere oder zwei Lieblingscharaktere Wenn ich mich da mit mir selber einigen müsste, würde ich die beiden fast
wählen. Ja, weil die eigentlich fast die menschlichsten sind, oder? Also im Vergleich zu den anderen, die eben sowas Heroisches haben, was eben auch dieser mythologischen Struktur entspricht, die alle so ein bisschen abgehoben zu sein scheinen. Also die Roboter, mit denen können wir uns sehr gut identifizieren.
Wenn man sich ein bisschen genauer mit so erfolgreichen Filmen auch aus der jüngeren Vergangenheit beschäftigt, wir hatten vorhin auch schon Matrix mal erwähnt, stellt man fest, dass da viele eine philosophische Grundstruktur haben, auf die sie sich beziehen. Viele fußen auch in der griechischen Mythologie. Warum ist das so? Sind es immer noch die interessantesten und tiefgreifendsten Geschichten, die erzählt wurden bisher in der Menschheitsgeschichte, und werden die deshalb immer wieder aufgegriffen von Hollywood, oder wo siehst du da die Gründe?
Also das wäre die eine These, dass man sagt, das sind einfach nach wie vor die besten Geschichten. Man kann auch sagen, das sind die bisher einfach erfolgreichsten Geschichten. Es scheint so, eigentlich ist es ja ein Ausweis von wirklich mangelnder Originalität, dass wir nicht auf andere Geschichten kommen, denn auf eine stete Wiederholung von ganz klassischen archaischen Mythen. Aber dann kann man auch sagen, wenn die Mythen wirklich archetypisch sind und sich alle darin auch wiedererkennen in diesen Kämpfen der mythischen Helden, dann ist es wahrscheinlich einfach auch das Grundmuster, das am besten funktioniert. Und es ist also dieses Buch von Joseph Campbell über die Mythen ist zur Bibel für Hollywoods Drehbuchautoren geworden. Das heißt, letztlich seit den 70er Jahren beruft sich halb Hollywood auf genau diese Theorie, und darum sehen diese Filme alle gleich aus von der Geschichtsstruktur her.
Also nicht nur die Tatsache, dass es vielleicht die besten Geschichten sind, die erzählt wurden, sondern auch die erfolgreichsten, reizt natürlich Hollywood. Wenn man feststellt, die Geschichte funktioniert seit Tausenden von Jahren, dann lass uns doch noch mal ein paar Dollar machen mit der Story. Warum denn nicht? Am Schluss gibt es noch mal einen Reality-Check mit Harald Lesch, der Astrophysiker. Guckt sich das Phänomen Todesstern und Star Wars noch mal an und kommt zu welchem Schluss, Catherine?
Also erstens ist es so, dass wir zum nächsten Stern zu reisen völlig unrealistisch ist. Also geschweige denn in eine andere Galaxie, aber selbst innerhalb von unserer Galaxie, wenn wir mit konventionellen Geschwindigkeiten fliegen würden, brauchten wir 10.000 Jahre bis zum nächsten Stern. Und Überlichtgeschwindigkeit, das kann man vergessen, das funktioniert Lesch zufolge einfach physikalisch nicht. Und das ist das eine, und das andere, so ein Todesstern. Also wenn der nur schon vorbeiflöge, würde das ganze Sonnensystem aus dem Gleichgewicht geraten, und geschweige denn, wenn er einen Planeten sozusagen annihilieren würde, das würde... Also man kann nicht einfach einen Planeten aus einem System rausschießen. Ja. Das ganze System würde kollabieren. Okay. Also von dem her, das ist alles nicht real.
Ja.
Also man kann sich das, es gibt keine physikalische Art, sich das plausibel zu machen, was da passiert. Ja. Und das ist vor allem, und das finde ich natürlich deprimierend, also wenn wir auch immer darüber nachdenken, dass es vielleicht Wookies gibt irgendwo, oder also Wesen, die ganz anders sind als wir. Wahrscheinlich gibt es sie. Gut. Es ist aber wirklich mit absoluter Sicherheit so, dass wir ihnen nie begegnen können.
Das ist
und das
traurig.
Ist eine, sozusagen, da überfällt einen dann auch wiederum fast ein philosophischer Taumel.
Ja, ein philosophischer Taumel.
Also so dieser Taumel der Unendlichkeit, wo man denkt, ja, das Universum ist riesig und wir kommen da nirgendwo hin.
And we won't ever experience it.
Ja.
Schön. Harald Lesch sollte sich bloß fernhalten aus Foren, die Star Wars betreffen, sonst kriegt er einen Shitstorm ab von den ganzen Leuten, die dann wahrscheinlich irgendwie doch erklären, dem Astrophysiker erklären können, warum das doch irgendwie geht. Ne?
Man kann ja dann immer auf Star Trek zurückgreifen und die Warp-Geschwindigkeit, die sehr gut physikalisch erklärt ist.
Und JDpedia gibt es auch für Fragen zu Star Wars.
Ja, alles Star Wars ist JDpedia oder Wikipedia, das ist die englische Version, die ist noch kompletter.
Das ist unfassbar, wie viel Wissen man um diese Filmreihe herum ansammeln kann. Wer ganz viel wissen möchte oder wer sich nochmal ganz tief einarbeiten möchte in die Materie, für den ist die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazins gedacht. Die Sonderausgabe kostet 9,90 € und beschäftigt sich auf gesamter Heftdicke mit dem Phänomen Star Wars und dem Mythos unserer Zeit. 9,90 € kostet das Ding am Kiosk und im Zeitschriftenladen eures Vertrauens. Ihr könnt aber an dieser Stelle auch welche gewinnen. Und zwar, wenn ihr mir eine Mail schreibt an win@fluxfm.de mit dem Betreff Star Wars. Schreibt mir eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Star Wars. Schreibt eure Adresse mit rein, damit wir wissen, wohin wir das Heft schicken sollen. Und dann seid ihr top vorbereitet, würde ich sagen, für Mitte Dezember, wenn die nächste Episode kommt.
Alle philosophischen Fragen geklärt.
Ja, und ihr werdet dann schön mit der gesamten Redaktion in den Film gehen?
Absolut, das wird unsere Weihnachtsfeier sein.
Oh, wie süß.
Ja, wir sind Nerds, das kann ich tun.
Ja, ist ja nicht schlimm. Was wird denn das nächste Thema sein vom nächsten Heft?
Da weiß ich gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema, nicht die Flüchtlinge allerdings.
Alles klar, wir sind gespannt und werden uns spätestens dann ja auch wieder treffen, wenn die nächste normale Ausgabe des Philosophie-Magazins in die Läden kommt. Hier aber nochmal der Hinweis, es existiert eine Sonderausgabe zum Star-Wars-Mythos vom Philosophie-Magazin für 9,90 €. Könnt ihr das kaufen oder aber ihr schreibt eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Star Wars. Danke, Catherine.
Danke dir.
Grüßen Sie mir den Herrn Eilenberger und bis zum nächsten Mal. Tschüss.